Jesus, ich danke dir, dass du der lebendige Gott bist, dass du real bist, dass du ja, wirklich da bist, dass du uns hörst, dass du uns siehst, dass du uns so unendlich liebst. Danke, Gott. Amen. Habt ihr mal einen richtigen Sturm erlebt? So richtig, wo du denkst, oh, das ganze Haus wackelt. Es ist ja schon heftig, wenn die Bäume draußen mit dem Wind mitgehen, wenn da wirklich Sturm tobt. Aber es ist noch heftiger, wenn da wirklich ein Orkan draußen los ist. Ich habe das geliebt, wenn ich mal an die Nordsee kam, meine Jacke aufzumachen und da richtig so Wind gepustet ist. Und die Jacke aufzumachen und den Wind da reinfahren zu lassen und mich dann den Wind entgegenzulehnen. Und einmal war es so ein heftiger Wind, dass da stand eine Parkbank und ich habe mich vorne auf die Parkbank gestellt, mit dem Blick zum Meer, zur Nordsee, da wo der Wind herkam. Und dann habe ich mich auf die vorderste Kante gestellt, meine Jacke aufgemacht, ich hatte damals so einen langen Mantel, der fast bis zu den Füßen ging, so aufgemacht und ein Riesensegel quasi aufgebaut und ich weiß nicht, in welchem Winkel ich nach vorne mich habe kippen lassen können, aber der Wind hat mich gehalten, da war eine Kraft dahinter, das war unbeschreiblich. Und also ich genieße das immer wieder, wenn ich nach draußen gehe und so ein kräftiger Wind pustet. Nicht umsonst hat man diese Kraft als Menschheit sich auch zunutze gemacht. Schon sehr früh hat man damit mit Wind diesen Kraft umgesetzt, zum Beispiel Windräder gebaut natürlich. Windräder gebaut, diese Windmühlen in Holland, die sind technisches Meisterwerk ihrer Zeit gewesen. Heutzutage haben wir etwas modernere Windräder und erzeugen dadurch elektrischen Strom. Ja, Wind ist eine Kraft, die antreibt. Segelschiffe. Ich habe mal einen Bericht gehört, dass man wohl jetzt auch wieder darüber nachdenkt, diese großen Containerschiffe zusätzlich mit so hypermodernen Segeln da auszurüstet. Die sehen eher aus wie so Flugdrachen, die man vorne an der Spitze angeschnallt hat. Und ja, um die Kraft des Windes noch mehr zu nutzen. Unser Leben, der braucht auch eine Kraft, die es antreibt. Unser Leben braucht verschiedene Sachen. In der Psychologie spricht man davon, von welche Dinge geben dir in deinem Leben Kraft, dass du nach vorne gehen kannst. Man spricht da von Resilienz. Und welche Dinge in deinem Leben geben dir Kraft? Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Sachen, die man dann darauf antworten kann. Ich möchte heute nicht auf die psychologische Seite schauen, was für Dinge gibt es da Kraft, sondern ich möchte natürlich auf die geistliche Seite schauen, weil ich glaube, da gibt es eine gewaltige Kraftquelle. Aber bleiben wir vielleicht nochmal einen Augenblick auch bei den natürlichen Sachen. Was treibt dich an? Was gibt dir Kraft? Ich liebe diesen Film von Michael G. Fox, Das Geheimnis meines Erfolges. Kennt ihn der ein oder andere unter euch? Das ist ein relativ alter Film. Und das Geheimnis seines Erfolges, er hat, was ihm unwahrscheinlich viel Kraft gibt, wirklich in seine Arbeit da rein zu powern und auch an den konventionellen Wegen vorbeizugehen und tatsächlich was zu erreichen, ist diese Perspektive, ich möchte es von der Postabteilung bis in die Chefabteilung eines großen Unternehmens schaffen. Was treibt dich an? Erfolg? Geld? Was treibt dich in deinem Leben an? Sind es gute freundschaftliche Beziehungen? Ich denke, es gibt viel, was dich antreiben kann. Aber manche Dinge haben nur begrenzte Kraft, begrenzten Schwung. Als Kind habe ich mal dieses Phänomen festgestellt. Es gab, als ich klein war, gab es so diese Matchbox-Autos, diese kleinen Metallautos. Und dann gab es manche, die sind mit so einer Aufziehmechanik ausgestattet gewesen. Die hat man dann auf dem Fußboden nach hinten gezogen, da hat sich so eine Feder dann oder so eine Spannung aufgebaut, da hat man die losgelassen und jumm, sind die losgesaust. Das hat Kraft gegeben, so für das Auto. Und das Auto ist dahin gebraust. Ich war fasziniert davon, aber ich habe schnell festgestellt, ein Auto ohne diese Mechanik, wo ich einfach so Schwung gebe, ist wesentlich weiter gesaust. Und da habe ich gemerkt, es gibt unterschiedliche Dinge geben unterschiedliche Kraft. Und genauso ist es in unserem Leben. Es gibt nicht nur die eine Kraftquelle und die musst du anzapfen und dann hast du die Kraft des Lebens, sondern es gibt unterschiedliche Dinge, von denen du Kraft beziehen kannst. Und da sind die einen besser und die anderen schlechter geeignet für verschiedene Situationen. Ich möchte auf die geistliche Ebene gehen. Ich möchte mit dir heute anschauen, wie du vielleicht neuen Schwung bekommst oder wie du eine Kraftquelle findest, wo du das auch beibehalten kannst, diesen Schwung. Ich möchte mit euch eine Bibelstelle lesen, und zwar, wer eine Bibel hat, schlagt die mal auf. Und zwar Markus Evangelium, Kapitel 2, Verse 13 bis 17. Markus Evangelium. Ich lese die mal nach der NGÜ-Übersetzung. Danach ging Jesus wieder hinaus an den See. Die ganze Menschenmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi sitzen, Levi Matthäus, den Sohn des Alpäus. Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus. Später war Jesus in Levis Haus zu Gast. Zusammen mit ihm und seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, an dem Essen teil. Die Zahl derer, die ihm nachfolgten, war so groß. Als nun die Schriftgelehrten und die Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern: Wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und entgegnete ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern den Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Eine Geschichte, die vor vielen Jahrhunderten passiert ist. Jesus, der hatte einen Gelähmten geheilt und ist wieder raus an den See gegangen. Und auf dem Weg daraus kam er an der Zollstation vorbei. Jede Stadt der damaligen Zeit hatte so ihre Zollstation, möglichst bei jedem Ein- und Ausgang, wo es in die Städte kam. Und die Zolleinnehmer, die waren nicht so Bundesangestellte wie heutzutage, sondern die Zolleinnehmer, die hat man nicht gemocht. Aus verschiedenen Gründen hat man die nicht gemocht. Zum einen, Israel war damals besetztes Land. Die Römer hatten Israel erobert und waren Besatzungsmacht. Und die Zolleinnehmer, das waren Menschen, die zum Volk Israel eigentlich gehört haben. Und das war einfach unanständig, dass man mit den Besatzern gemeinsame Sache macht. Das gehört sich nicht. Man arbeitet nicht zusammen mit dem Feind. Und dementsprechend hat man die Zolleinnehmer nicht gemocht, weil die haben natürlich für die Römer die Steuern eingetrieben, den Zoll. Und das neben dieser einen Sache, dass man gesehen hat, hey, die verraten uns, die arbeiten mit dem Feind zusammen, haben viele Zolleinnehmer in die eigene Tasche gewirtschaftet. Weil das wurde von den Römern nicht unterbunden, wenn die auch was von für sich abgezweigt haben. Damit konnten sie gut ihren Gewinn aufbessern. Und dementsprechend hat man Zolleinnehmer also nicht gemocht. Ja, ist sogar so weit gegangen, dass man gesagt hat, mit denen solltest du eigentlich gar nichts zu tun haben. Wenn so jemand dir entgegenkommt, dann wechselst du die Straßenseite. Zolleinnehmer, wer wirklich an Gott geglaubt hat und fromm leben wollte, der hat geschaut, dass er diese Leute gemieden hat. Und Jesus kommt an dem Zollhaus vorbei. Klar, man muss ja dran vorbeigehen. Das ist da am Ortsausgang, so wenn man Richtung See geht. Und Jesus läuft da so vorbei, die Menschenmenge, die Jünger um ihn rum, die Menschenmenge hinter ihm her. Und da sitzt am Rand dieser Levi, dieser Matthäus. Der hat so seine Kasse vor sich. Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch gerade jemanden abgefertigt gehabt, der, keine Ahnung, Fischfang betrieben hatte oder ein Händler, der gekommen ist, wo er gesagt hat, okay, wenn du hier mit deiner Ware rein willst, dann kriege ich so und so viel Geldstücke von dir. Und er hatte das so gerade fertig und da kommt Jesus dran vorbei. Und dann passiert etwas Unglaubliches. Jesus bleibt stehen und sagt, ohne große Umschweife, sagt er zu Levi, komm, folge mir nach. Und dann passiert noch was Unglaublicheres obendrauf. Der Levi steht auf, lässt seine Kasse stehen. Uns wird nichts davon erzählt, dass er die erstmal in den Tresor gepackt hat oder so. Der ist aufgestanden und der ist Jesus nachgefolgt. Der hat das einfach alles liegen und stehen lassen. Diesen Effekt, den haben wir öfters in der Bibel. Die beiden, die Fischer, Petrus und sein Bruder, die haben ihre Netze gewaschen und Jesus kommt vorbei und sagt, komm, folge mir nach. Und sie lassen alles und folgen Jesus nach. Die haben nicht erst arrangiert, ja, wenn wir mit Jesus ein paar Jahre durch die Gegend ziehen, was wird dann mit unserem Unternehmen? Petrus war selbstständig. Gar nichts arrangiert. Einfach losgegangen. Folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus. Was bewegt einen Levi, das zu tun? Und später, so heißt es in unserem Bibeltext weiter, hat Levi sein Haus geöffnet, hat seine Freunde eingeladen. Da waren viele andere Zolleinnehmer. Klar, wenn man vom restlichen Volk gemieden wird, wenn keiner mit einem was zu tun haben will, dann tut man sich mit denen zusammen, die so sind wie man selbst. Und das sind die anderen Zolleinnehmer gewesen. Und neben den Zolleinnehmern waren noch viele andere Leute da, die als Sünder galten. Da gehören zum Beispiel die Prostituierten dazu. Mit denen wollte man als frommer Israelit nichts zu tun haben. Schon allein in der Nähe von solchen Menschen zu sein, ist anrüchig. Und Jesus hat keine Berührungsängste. Der geht nicht nur in dasselbe Zimmer mit denen, sondern der feiert mit denen zusammen. Oh Jesus, wie kannst du sowas machen? Als ich vor vielen Jahren Jugendarbeit gemacht habe, die Jugendlichen wussten, Andreas ist fromm und der treibt sich nicht so in Diskotheken rum, das ist nicht so seine Lebenswelt. Und dann habe ich angefangen, regelmäßig in die Disco zu gehen, weil ich da sein wollte, wo meine Jungs sind. Und die sind fast rückwärts umgefallen, als ich in der Disco aufgeschlagen habe, so, keine Ahnung, Mitternacht. Die haben gedacht, was macht Andreas da? Das war so cool. Ich hab diese Aktion öfters wiederholt, weil in diesen Nächten sind unwahrscheinlich tiefe Gespräche gelaufen. Jesus hat sich mit denen zusammengesetzt und er hat nicht nur gesagt, ja, pscht, ihr Pharisäer und Schriftgelehrten, ich bin ja nur da, weil ich sie evangelisieren will. Jesus hat wirklich Gemeinschaft mit ihnen gesucht. Jesus hat eine coole Zeit mit denen gehabt. Und das hat man ihm ja vorgeworfen, hat gesagt, Jesus, wie kannst du nur? Wie kannst du dich mit diesen Leuten abgeben? Die Sache ist, Nebenbemerkung, die Sache ist, sie haben ja Jesus nicht direkt gesagt. Sie haben ja mit den Jüngern Jesu gesprochen. Hey, wie kann euer Meister nur? Interessant ist, Jesus hat das gehört und hat darauf sofort geantwortet. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt. Wer ist denn gesund und wer ist denn krank? Wisst ihr, ich glaube, von Gottes Perspektive, von der Perfektion, von der absoluten Reinheit, von 100% aus gesehen, gibt es keinen Menschen, der von sich behaupten kann, ich bin von mir aus gerecht. Ich bin von mir aus 100% gesund an Leib, Seele und Geist. Ich glaube, so einen Menschen gibt es nicht. Gottes Heiligkeit, Gottes Reinheit ist so groß, dass man in der Baukunst, wenn ihr mal in alte Kathedralen kommt oder so, müsst ihr mal drauf achten. Da haben sie Mosaiken mit kleinen Steinchen gelegt und dann haben sie ganz verschnörkelte Muster gelegt und dann sieht man, dass sich gewisse Muster immer wiederholen und während alle Zacken zum Beispiel so immer so wellenartig nach rechts gegangen sind. Und ihr müsst mal genau schauen, da ist garantiert ein Zacken dabei, der nach links geht. Wo man denkt, was haben die gemacht? Haben die nicht aufgepasst? Nee, da stand eine Überlegung dahinter. Perfektion, Heiligkeit, hundertprozentige Reinheit gehört Gott allein. Und deswegen, wenn wir so ein Muster legen, haben die Bauleute gesagt, dann müssen wir bewusst einen Fehler einbauen, um die Menschen darauf hinzuweisen, dass Gott der Heilige ist, dass Gott der Reine ist. Und jetzt sagt Jesus, aus dieser Perspektive heraus, sagt Jesus, die Gerechten, die brauchen keinen Arzt. Jesus kommt durch eine Hintertür und sagt, lieber Pharisäer, lieber Schriftgelehrte, überleg dir mal, ob du ein Gerechter bist. Oder ob es nicht doch eine Sache in deinem Leben gibt, wo du Vergebung bräuchtest. Jesus hat einmal diese Frage direkt gestellt, als sie zu ihm eine Ehebrecherin geschnappt haben und gesagt haben, hey, lasst sie uns steinigen, Jesus, was sagst du dazu? Und wo Jesus gesagt hat, wer von euch ohne Sünde ist, ihr Gerechten, ihr, die ihr da drum steht und diese Frau verurteilt, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und niemand hat einen Stein geworfen, sind alle gegangen. Jesus ist da ein großes Risiko eingegangen. Wäre ein Gerechter unter denen gewesen und hätte der den Stein geworfen. Es geht ja nur um den ersten Stein. Dann hätten alle anderen auch werfen dürfen. Jesus ging das Risiko ein, dass, ob es da einen Gerechten geht. Und ich glaube, Jesus war klar. Jesus kennt uns Menschen. Und genauso auch hier, dass Jesus sagt, wer von euch gerecht ist, der braucht keinen Arzt. Ich sag mal recht salopp, Jesus hat keinen Bock, sich mit Frommen abzugeben, die meinen, sie bräuchten ihn nicht mehr. Sie sind nämlich schon viel zu heilig für ihn. Jesus will Menschen, die ehrlich sind. Menschen, die wissen, ich bin nicht perfekt. Das ist danach, sehnt sich Jesus. Und er sagt, hey, wenn du weißt, du bist nicht perfekt, du brauchst Vergebung, du brauchst Heilung, dann bist du bei Jesus an der richtigen Adresse. Und Jesus sagt, ich will handeln. Die Kranken brauchen den Arzt. Er sagt ja nicht nur einfach, die Kranken, die wissen, dass sie nicht perfekt sind, die können zu mir kommen. Er sagt ja, ich bin der Arzt. Hey, du hast Vergebung nötig? Bei mir findest du Vergebung. Ich kann deine Schuld wirklich aus deinem Leben wegwaschen, sagt Jesus. Und wenn du das vielleicht noch nie in deinem Leben erlebt hast, dann könnte heute der erste Tag sein, wo du diesen Schritt gehen kannst. Wenn du die Botschaft hörst, Jesus kann deine Sünden vergeben, dann nimm das an. Geh heute hier nicht aus diesem Gottesdienstsaal raus, ohne dass du die Sache mit Gott bereinigt hast. Es geht hier nicht einfach um, ja, das kann ich halt auch nochmal mitnehmen, sondern hier geht es wirklich um einen heiligen Moment, um einen Moment, der dein Leben für alle Ewigkeiten entscheiden wird. Es geht darum, dein Herz wirklich Gott zu öffnen und zu sagen, ich will mit dir gehen, Jesus. Ich will deine Vergebung haben. Ich möchte deine Freisetzung bekommen. Ich möchte Heilung empfangen. Wenn du das möchtest, dann schließ jetzt die Augen und sag Gott, Gott, ich möchte dieses Geschenk, dieses Angebot, was du mir hinhältst, annehmen. Vergib mir meine Sünde. Herr, und ich will dich an das Steuer meines Lebens lassen. Ich habe gehört, du machst die Sachen richtig gut. Ich möchte dich ranlassen. Amen. Wenn du dieses Gebet jetzt für dich mitgebetet hast, dann darf ich dir sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Du lebst, du gehörst ab jetzt zu Gottes heiligem Volk. Du bist ein Geretteter. Und Gott möchte weitere Schritte mit dir gehen. Darum, wenn du dieses Gebet für dich ernsthaft mitgebetet hast, vertrau dich jemanden an. Bevor du weggehst, komm zu mir, komm zu Rolf, komm zu jemandem, wo du weißt, der ist gläubiger Christ. Und dann offenbare dich ihm, zeig dich und sag, ich will mich weiter Jesus anvertrauen. Matthäus hat sich Jesus anvertraut. Ich merke gerade beim Predigen, der Geist Gottes hat mich in eine andere Richtung geführt. Ich bin völlig von dem weggekommen, was ich euch heute erzählen wollte. Ich will euch einen Hinweis noch geben, der, wenn ihr dieses Leben mit Jesus Christus führt, und es gibt viele von euch hier, die sitzen, die führen ein Leben lang, schon ganz lange ihr Leben mit Jesus. Ich möchte das diese Anmerkung auf zwei kurze Aussagen bündeln. Die eine Sache ist, Gott hat dir Leib, Seele und Geist gegeben. Über Leib haben wir schon gesprochen. Wenn ihr die Predigt nicht gehört habt, hört sie euch nochmal im Internet an. Über Seele haben wir auch gesprochen. Ich möchte dir sagen, Gott hat dir einen Geist gegeben. Und dein Geist, der ist von Gott her so gegeben, dass er deine Identität in sich trägt. Dein Geist ist eigentlich, ich vergleiche das mal, wenn Gottes Geist der Wind da draußen ist, ist dein Geist die Luft hier in diesem Raum. Und wenn du die Fenster öffnest, dann kann der Wind von draußen reinkommen und deinen Geist auffrischen, deinen Geist in Bewegung bringen. Und wenn du Kraft suchst, wenn du sagst, mein Leben als Christ, das ist so schwerfällig geworden, ich brauche neue Kraft. Auch wenn du in deinem Studium oder auf deiner Arbeit neue Kraft brauchst, du kannst dich durch Geld oder Erfolg, so wie Matthäus in seiner Zollstation, versuchen, Kraft zu holen. Aber ich lade dich ein, öffne dich dem Geist Gottes und lad ihn ganz neu in dein Leben ein. Weißt du, das ist keine Sache, die man einmal macht, sondern der Geist Gottes will uns immer wieder erfüllen, permanent, immer wieder neu. Und wenn du merkst, ich bin so weit weggekommen von Gottes Kraft, dann lad ihn neu ein. Sag, Heiliger Geist, komm jetzt in mein Leben, komm neu in mein Leben. Herr, ich mach diese Fenster auf, dass dein Wind von draußen reinkommen kann. Herr, bring meinen Geist in Bewegung. Herr, ich brauche deine Kraft. Und ich sage dir, Gott wird dein Gebet erhören. Wind von draußen bringt Sachen aber auch durcheinander. Gott sagt, mein Kind, ich liebe dich. Darum nimm dich auch so an, wie du im Augenblick bist. und öffne dich mir und ich werde dich dort verändern, wo du Veränderung brauchst. Heiliger Geist, wir haben diese Botschaft gehört. Wir haben davon gehört, dass du Menschen rettest und wir haben davon gehört, dass du wirken willst unter uns. Herr, und du siehst, wo stehende Luft in unserem Leben ist, wo wir alle Fenster zugemacht haben und uns anderen Kraftquellen geöffnet haben. Jesus, und ich bete darum, dass du jetzt unsere Herzenswunsch nimmst. Herr, du kennst jeden Einzelnen, du weißt, was jetzt jeder Einzelne möchte. Herr, und ich bete darum, dass die Fenster unseres Lebens wirklich aufgehen und dein Wind neu unseren Geist beleben kann. Dass du zu der Kraft wirst, von der wir immer hören, dass wir sie erleben. Herr, wir haben heute Zeugnisse gehört von Tabea und von Silvia. Danke. Herr, und wir preisen dich dafür. Wir sagen dir aber, Herr, wir wollen mehr davon. Ich will deine Kraft neu in meinem Leben haben, Jesus. Komm du und wirke. Komm. Komm. Danke, Jesus.